Apostelgeschichte, Kapitel 11. Letzte Woche haben wir gesehen, wie das Evangelium zu den Heiden gekommen ist. Heute machen wir weiter im Kapitel, im Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Also wir sehen noch immer diese alte Tradition, dieses alte Muster, dass die vor allem Judenchristen damals einfach auch nur zu den Juden gegangen sind. Vers 20. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Sie haben zu den Griechen geredet, die Griechen hier sind die griechisch sprechenden Nichtjuden. Also diese Männer aus Zypern und Kyrene sind da erstmals in Antiochien zu den Nichtjuden gegangen, zu den Griechen, und haben denen das Evangelium verkündigt. Ich mag das, das waren so richtige Nobodies. Keiner weiß den Namen von denen. Das waren irgendwelche Männer von Zypern und Kyrene. Mehr wissen wir nicht über sie. Niemand eigentlich. Aber das Resultat von ihrem Dienst, dass sie das Evangelium da weitergegeben haben, war eine ganz starke Gemeinde in Antiochien, die sich später zum Zentrum für die Weltmission entwickelt hat. Und die das Evangelium in die ganze Welt gebracht hat. Und ich glaube, diese Leute, diese Männer, auch wenn wir ihre Namen nicht kennen, ich glaube, die werden teilhaben an der Frucht, die aus dem Dienst des Paulus und aus allen anderen, die aus dieser Gemeinde hervorgegangen sind, hervorgegangen ist. Ich glaube, sie werden belohnt werden vom Herrn. Und auch wenn niemand anderer sie kennt, der Herr kennt diese Männer und er wird sie dafür belohnen. Und der Herr will auch dich und mich gebrauchen. Auch wir sind so Nobodies. Wir sind ja die großen, berühmten Leute. Aber der Herr kennt dich und der Herr weiß, was du für ihn machst. Und er wird dich belohnen für deine Treue. Herr, belohnt uns für die Treue dem gegenüber, wozu er uns berufen hat. Ob das in unserem Job ist, ob das diese ganzen kleinen Dienste sind, die wir für andere Leute tun. Einfach, wo wir andere Leute näher zu Jesus bringen, wo wir das Evangelium weitererzählen. All diese kleinen Dinge, die uns auch unscheinbar erscheinen, wo wir treu sind dem Herrn. Jedes kleine Wort der Ermutigung. Ich glaube, der Herr kennt das, der Herr weiß das und er wird uns belohnen dafür. Antiochien, das ist die Stadt Antiochien in Syrien, an der Küste zum Mittelmeer. Es war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, nach Rom und nach Alexandrien. Hatte etwa 500.000 Einwohner und war auch das Hauptquartier der Römischen Legion für Syrien und der Sitz des Präfekten für diese Region, des römischen Präfekten. Antiochien hatte auch einen berühmten Tempel zu Apollos, dem griechischen Gott Apollos. Und die Hauptgöttin war die griechische Göttin Daphne. Da gibt es die Geschichte oder die Legende, dass der Zeus hinter der Her war. Und daraus hat sich diese Anbetung entwickelt, dass für die Daphne bei dem Tempel gab es Tempelprostituierte. Und die haben da ihre Dienste angeboten und es war die Anbetung dieser griechischen Göttin. Und als Resultat auch war Antiochien dafür bekannt, als eine unmoralische Stadt, eine Stadt voller Ausschweifungen. Gemeinsam mit Korinth war das sprichwörtlich. Die Leute haben gesagt, du lebst wie einer, der aus Antiochien kommt, wenn du ein wildes Leben geführt hast. Vielleicht wie heute Amsterdam oder Las Vegas oder so diese Städte, die bekannt sind, einfach sprichwörtlich für Sünde und für Ausschweifungen. Aber an diesem dunklen, finstern Ort sind Männer von Zypern und Kyrene gekommen und haben das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht von Jesus, dass alle deine Sünden vergeben werden können. auf das, was Jesus für dich getan hat. Wenn du es für dich persönlich annimmst. Und dass du in Gemeinschaft, in Beziehung mit dem lebendigen Gott leben kannst. In Vers 21, und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Eine große Zahl hat sich bekehrt. Wir sehen eine starke Gemeinde entstehen, die wirklich das Zentrum für die Missionstätigkeit wird. Und manchmal stellt der Herr uns an einen finstern Ort. Und er will uns dort gebrauchen, vielleicht an der Arbeit mit den ganzen heidnischen Arbeitskollegen. Vielleicht manchmal an einem schwierigen, finstern Ort. Und der Herr stellt uns manchmal gerade dorthin, weil dann das Licht heller leuchtet. Und wir sehen, dass in dieser Stadt Antiochien, die verrufen war, gerade dort der Herr eine sehr starke Gemeinde gegründet hat. Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Der freute sich, als er hinzugekommen war und die Gnade Gottes sah und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Der Barnabas, ein guter Mann, voll Glauben und voll Heiligen Geist. Was für ein Zeugnis, nach der Zuwendung vom Herrn ist. Barnabas heißt der Sohn des Trostes oder der Sohn der Ermutigung. Und das war wirklich sein Dienst. Er war einer, der ermutigt hat, der getröstet hat. Wir haben ihn gesehen in Jerusalem, wie er den Saulus, mit dem niemand was zu tun haben wollte, zu den Jüngern gebracht hat, wie er Versöhnung gebracht hat, Einheit. Und wir brauchen solche Menschen wie den Barnabas. Menschen, die einfach Tröster sind, die Ermutiger sind. Wir alle brauchen Ermutigung. Und ich glaube, der Herr will, dass wir alle solche Menschen werden, wie der Barnabas. Gott will uns trösten und ermutigen. Und wenn Gott wirken will, meistens gebraucht er Menschen als Werkzeuge. Und so will er uns gebrauchen. Wir brauchen solche Barnabasse. Menschen, die einfach zur Seite kommen und sagen, gib nicht auf, mach weiter. Oder Gott ist mit dir, Gott liebt dich. Oder du machst es gut so. Mach nur weiter. Oder Leute, die einfach zur Seite kommen und ein Stück Weg mit uns gehen. Ist die Gemeinde hier, ist es ein Ort, wo du ermutigt wirst? Frage ist natürlich, bist du ein Ermutiger? Bist du ein Barnabas? Wir alle haben eine Krankheit. Und das ist, dass wir dazu tendieren, das Negative zu sehen. Das, was nicht funktioniert, sehr kritisch sind. Und ich glaube, der Herr will, dass wir das Positive sehen, dass wir andere ermutigen, die guten Seiten sehen. Das ist was, wo wir konkret beten können, vielleicht für nächste Woche. Sagen können, Herr, zeig mir die positiven Dinge. Zeig mir die Eigenschaften, wo ich die Leute um mich herum, wo ich die ermutigen kann, wo ich denen sie trösten kann, ermutigen, aufbauen kann. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht Brüder und Schwestern hier. Und tu's. Schreib eine E-Mail, schreib eine Karte. Sag einfach. Das ermutigende Wort. Sehr spezifisch. In Vers 23, er freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Ich mag das. Ich liebe das. Es steht nicht hier, er ging hin und er hat sich gefreut über das Werk von so und so. Da steht nur das und einfach über die Gnade Gottes. Gott ist so gnädig, er wirkt an diesem dunklen Ort und der Barnabas hat sich einfach gefreut über das, was Gott tut. Und er hat sie ermahnt, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und ich glaube, so soll unser Glaube aussehen, dass der nicht nur intellektueller Glaube ist, sondern ein Glaube, in dem wir uns mit ganzem Herzen und mit ganzem Willen an den Herrn binden. Unsere intellektuelle Meinung, die ändert sich oft schnell. Ist einmal so und dann anders. Aber unser Herz verändert sich nicht so schnell. Wir alle wissen das, oder die meisten von uns. Wenn uns irgendwann ein Freund oder eine Freundin sitzen lassen hat und wir sind sauer, denken uns, ah, blöde Kuh. Aber das Herz hängt noch immer dran. Das Herz verändert sich nicht so schnell wie unser Intellekt oder unsere Gedanken. Es ist beständiger. Und der Herr will diese Art der Liebesbeziehung mit uns, mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen ihm hingegeben und ihn lieben. Also wir sehen drei Sachen, zwei Sachen haben wir mal gesehen. Die Männer aus Zypern und Kyrene sind nach Antiochien gekommen und haben das Evangelium verkündigt. Und wir haben gelesen, eine große Zahl bekehrte sich zum Herrn. Jetzt haben wir den Barnabas gesehen, der es dazugekommen hat, ermahnt und die Jünger ermutigt. Und wir sehen wieder in Vers 23 Vers 24 eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Die Gemeinde hat ist weitergewachsen. Also, Evangelium verkündigt, ermahnt, ermutigt. Und jetzt ist es notwendig, dass die Jünger gelehrt werden. Und der Barnabas erinnert sich an den Saulus, den er vor so etwa 7 bis 10 Jahren zu den Aposteln gebracht hat in Jerusalem. Und Saulus war wirklich der perfekte Mann. Kein anderer hat die Schrift so gut gekannt wie er, oder wenige andere zumindest. Er hat studiert unter Gamaliel, dem größten Gelehrten im Judentum damals. Der Herr hat ihn 3 Jahre in der Wüste gelehrt. Und die letzten 10 Jahre, stelle ich mir vor, ist er auch nicht untätig in Tarsus gesessen, sondern hat wahrscheinlich weiter die Schrift studiert, hat sich vom Herrn, vom Heiligen Geist lehren lassen. Und Saulus kannte nicht nur die Schrift, sondern er war auch bekannt mit der griechischen Kultur. Er ist aufgewachsen in Tarsus. Und darüber hinaus hat er Saulus gebrannt für den Herrn. War ein perfektes Werkzeug für diesen Dienst. Und der Barnabas hat sich an ihn erinnert. Und im Vers 25, er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Also Barnabas geht nach Tarsus und sucht den Saulus, und das Wort hier im Griechischen heißt geduldig suchen, mit Mühe suchen. Er hat ihn wirklich gesucht, nach ihm geforscht. Und da sehen wir wieder das Herz des Ermutigers hier. Er hat gesagt, er ist ein Begabterer als ich. Und den brauchen wir hier. Ich mag das. Der Barnabas hat nicht gesagt, ach, es wäre ein Konkurrent oder irgendwie so, der besser lehren kann als ich, der besser für diesen Dienst geeignet ist. Da war kein Konkurrenzdenken da. Sondern er hat den Saulus gesucht und hat den ermutigt, den alle anderen vergessen haben. Die Apostel in Jerusalem, 10 Jahre still in Tarsus gesessen. Das wäre eine wunderbare Gabe, das ist so persönlich, Leuten zu dienen, persönlich Leute zu ermutigen. Wenn einer von euch die Gabe hat, dann möchte ich euch ermutigen, gebraucht sie. Ist ein Segen, wir brauchen mehr solche Leute. Und im Vers 26, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Sie haben 1 Jahr gelehrt. Zuerst wurde das Evangelium verkündigt, dann hat der Barnabas die Jünger ermahnt, aber das reicht noch nicht. Leider bleiben viele Gemeinden dort stehen, dass sie Evangelium predigen, ermahnen, hey Leute, tut's das Richtige, und das war's aber dann. Auch oft bei so Missionseinsätzen, Evangelisationseinsätzen. Ich war selber bei so Einsätzen dabei, du fährst 1 Woche, 2 Wochen hin, predigst das Evangelium, ermutigt sie Leute, ermahnt sie, und dann sind plötzlich alle weg und die hängen in der Luft. Es ist wichtig, dass die Jünger gelehrt worden sind. Und ich glaube, wir brauchen das mehr heute. Dass wirklich das Wort Gottes gelehrt wird und dass Menschen genährt werden, gegründet werden im Glauben. Was war das Resultat davon im Vers 26? Sie sind genährt worden aus dem Wort Gottes. Ihr Gedanken, ihr Sinn ist angeglichen worden an Jesus, sie sind Jesus ähnlicher geworden. Und die Jünger wurden zuerst in Antiochien Christen genannt. Christen, das sind die, die zu Christus gehören. oder die, die Christus ähnlich sind. So wie sie in den 70er Jahren die Jesus People oder die Jesus Freaks benannt haben. Einfach die, die in Jesus verliebt sind und die ihm nachfolgen wollen, die ihm ähnlich sein wollen. Vers 27, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie hatten damals diese Propheten, die rumgereist sind. Sie hatten noch nicht das Neue Testament, aber da waren diese Propheten, die herumgereist sind, das Wort Gottes verkündigt haben. Und der eine Prophet Agabus, den werden wir später noch sehen, er zeigt eine Hungersnot an. Und es heißt, sie traf auch unter dem Kaiser Claudius ein. Ich mag das. Das ist historisch, das ist eingetroffen. Der Lukas war einer der genauesten Historiker, die wir kennen. Und er nennt ganz viele Namen, er nennt ganz viele Städte. In Lukas Evangelium, in der Apostelgeschichte, erwähnt er 3 Kaiser, 7 Statthalter und Hohepriester, 32 Länder, 54 Städte, 9 Inseln. Lukas war sehr spezifisch. Und das war alles ohne Fehler. Und ich mag das, weil die Ereignisse, die um Jesus und um die Apostel später passiert sind, das ist nicht irgendwo draußen passiert. Das war nicht irgendwo, wo das keiner nachprüfen konnte oder wo keiner nachfragen konnte. Sondern man kann die Orte heute noch besuchen. Und viele dieser Dinge sind ausgegraben und bestätigen das, was der Lukas schreibt. Und das ermutigt mich. Weil ich weiß, hey, wenn diese historischen Details, die Lukas erwähnt, so konkret sind und so genau zugetroffen haben, dann stimmt wahrscheinlich auch den Rest, den er schreibt. Kann ich dem vertrauen, wenn er über geistliche Dinge spricht. Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie sie durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Die Jünger in Jerusalem waren arm. Erinnert euch, die haben ihre Güter geteilt mit all diesen neuen Christen, die sich dort bekehrt haben. Petrus hat einmal gepredigt, 3000 haben sich bekehrt, ein zweites Mal, 5000 haben sich bekehrt. Und die Jünger in Jerusalem haben gesagt, hey, das ist wichtig, dass wir zusammenbleiben bei den Aposteln, dass wir gelehrt werden, dass diese neuen Gläubigen gegründet werden im Glauben. Und haben gesagt, dass sie hier bleiben können, teilen wir das, was wir haben. Und dadurch war es eine arme Gemeinde. Aber wir sehen hier, dass die Heidenchristen in Antiochien ihren Brüdern in Judäa praktisch helfen. Senden ihnen so eine Liebesgabe. Und gesagt, wie können wir ihnen helfen? Und es ist schön zu sehen, dass da keine Trennung mehr ist zwischen den Heiden, zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Wir sind alle eins in Christus, in Jesus. Kapitel 12, Vers 1. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn gehört. Der Herodes, von dem hier die Rede ist, ist der Herodes Agrippa der Erste. Ist ein bisschen kompliziert mit den Herodes-Leuten da in der Bibel. Es war ein ganzer Clan, eine ganze Familie. Ist jetzt ein bisschen verwirrend. Begonnen hat das Ganze mit Herodes im Großen. Herodes der Große war ein Idumäer, was nichts anderes heißt als die Edomiter, also ein Nachkomme von Esau. Der Isaak hatte 2 Söhne, den Esau und den Jakob. Und Jakob, daraus ist das Volk Israel hervorgegangen, die israelitische Linie, und Esau, aus dem sind die Edomiter, die sie später Idumäer genannt haben, hervorgegangen. Und der Herr Herodes der Große war so ein Nachkomme Esaus, ein Idumäer. Und der hat sich gegen die Linie der Makkabäer, das sind die Juden, die Israel von den Syrern befreit haben, in dieser Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wenn ihr Apokryphen habt, könnt ihr da die Makkabäer-Bücher lesen und könnt ihr das nachlesen, diese Kämpfe. Und der Herodes hat sich gegen diese Linie dieser Makkabäer da durchgesetzt und ist an die Macht gekommen. Herodes der Große war einer der größten Baumeister der Antike. Er hat wunderbare Bauten bauen lassen in Jerusalem, in Caesarea, in Jericho. Aber er war auch sehr machthungrig und total paranoid. War ein total weggetretener Mann. Der Herodes der Große war übrigens derjenige, der die Kinder umbringen hat lassen. Nach der Geburt von Jesus. Da sehen wir den in der Bibel. Und nicht nur die, er hat nach und nach alle Nachkommen der Makkabäer umbringen lassen. Inklusive seiner geliebten Frau, der Mariamne. Gemeinsam mit ihrer Mutter. Und später hat er auch noch die beiden Söhne, die er gemeinsam mit ihr hatte, umbringen lassen. Das war der Alexander und der Aristobulus. Insgesamt hatte er 8 Frauen, 8 bis 10, man weiß es nicht genau, und er hat mindestens 6 umbringen lassen davon. Und mindestens 15 seiner Söhne. Also der war echt ein Tier. Es gab damals dieses Sprichwort, es ist sicherer, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Er war total paranoid. Und nach dem Tod von Herodes, dem Großen, hat er, oder ist das Reich unter seine Söhne aufgeteilt worden. Die 4 Fürsten. Einen davon sehen wir in der Bibel auch, das ist der Herodes Antipas, der auch der 4 Fürst genannt wird. Das ist derjenige, der den Johannes den Täufer umbringen hat lassen. Ist jetzt verwirrend, wieder einen Schritt zurück. Ich habe erzählt, dass Herodes der Große diese Frau gehabt hat, diese jüdische Prinzessin, die Mariamne, die einzige Frau, die er wirklich geliebt hat. Und es hat ihm sehr leid getan, dass er sie auch umgebracht hat. Er hatte dann einen Turm bauen lassen zum Andenken. Aber bevor er sie umgebracht hat, die Mariamne, hatte er einen Sohn mit ihr, also 2 Söhne. Und einer davon war der Aristobulus. Den hat er auch umbringen lassen. Aber bevor er den Aristobulus umbringen hat lassen, hatte der einen Sohn. Und das war der Herodes Agrippa der Erste, den wir hier sehen in der Bibelstelle. Seid ihr alle noch dran? Das ist ein bisschen kompliziert. Herodes Agrippa der Erste war also der Enkel von Herodes dem Großen. Und den haben sie nach Rom geschickt. Die Familienprobleme da waren zu groß. Es war zu gefährlich in der Umgebung des Herodes, und so haben sie ihn nach Rom geschickt. Und in Rom ist er erzogen worden, ist Freund geworden mit dem späteren Kaiser Caligula. Und als Caligula dann der römische Kaiser geworden ist, hat er den Herodes Agrippa an die Macht gebracht über Judäa und dieses Gebiet dort. Und Herodes Agrippa hat das Reich von Herodes dem Großen, seinem Großvater, wieder vereinigt, das ja aufgeteilt war vorher. Der Herodes, den wir hier sehen, der Herodes Agrippa der Erste, es gibt dann auch noch den Zweiten, das war sein Sohn, den sehen wir später in der Apostelgeschichte. Das war der, vor dem Paulus Zeugnis gegeben hat. Aber dieser Herodes Agrippa der Erste, das war ein Nachkomme von Herodes, aber auch gleichzeitig ein Nachkomme der jüdischen Linie, der Makkabäer, durch Mariamne, seine Mutter. Er war also irgendwie so ein Mischling, so ein Halbjude. Und der hatte großes Interesse am Judentum. Der war beschnitten, hat die Tradition eingehalten, Rituale befolgt und wollte anerkannt werden von den Juden. Aber die Juden haben ihn nicht wirklich akzeptiert, weil er keine reine Linie war, weil er eben so ein Mischling war. Und den sehen wir hier. Und hier findet er endlich eine Gelegenheit, den Juden Freude zu machen. Er lässt den Jakobus, das ist der Bruder von Johannes, dem Apostel, töten, Und er sieht, es gefällt den Juden. Und endlich eine Chance, um Gefallen zu finden bei ihnen. Also sagt er, ich schnappe mir den Petrus auch noch, um den Juden eine Freude zu machen. In Vers 5 lesen wir, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die Gemeinde hat gebetet für ihn und wir werden sehen, dass das Gebet Wirkung hatte, dass es erfolgreich war. Es ist interessant, wie das funktioniert. Gott führt seinen Willen aus. Ich meine, Gott ist souverän. Aber irgendwie hat Gott gewählt, uns zu gebrauchen, mit uns zusammenzuarbeiten. Gott will, dass wir beten. Dass wir mit ihm kommunizieren. Jakobus, nicht der da umgebracht wurde, sondern der Halbbruder von Jesus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, hat geschrieben, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also irgendwie ist es Gott wichtig, dass wir beten. Und ich glaube, wir unterschätzen oft die Macht des Gebets. Wir machen alles andere vorher und dann, wenn gar nichts mehr geht, dann fangen wir zu beten an. Aber ich glaube, Gott sagt zu uns, sprich zuerst mit mir und schau, was ich tun kann, bevor du dir den ganzen Stress machst. Wir sehen in dieser Bibelstelle hier, dass das Gebet der Gemeinde stärker war als die Macht des Königs Agrippa. Ich meine, Gott ist größer, kein Problem für Gott. Das ist eine ganz tolle Geschichte, es sind ein paar tolle Geschichten da in der Apostelgeschichte 12. Ich mag die. In Vers 6, als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Petrus hatte einen guten Schlaf. War einer dieser Menschen, die immer schlafen konnten. Ich kann es nicht, ich habe einen sehr leichten Schlaf. Aber manche Leute können sich irgendwo im Auto hinknotzen oder wenn es laut ist drumherum, wenn die müde sind, die pennen einfach weg. Petrus war offensichtlich so ein Mensch, der hatte einen guten Schlaf. Hat geschlafen am Berg der Verklärung, wo Jesus verwandelt worden ist. Hat die halbe Party verschlafen dort, ist dann irgendwie mittendrin aufgewacht. Gesagt, ja, lass uns drei Hütten bauen. Und Gott, der Vater, hat im Prinzip gesagt, Petrus, schlaf weiter. Petrus hat gepennt im Garten Gethsemane, wo Jesus gesagt hat, wacht mit mir und betet. Und hat dann in seiner Schlaftrunkenheit den Kopf des Knechtes des hohen Priesters verfehlt. Hat nur sein Ohr erwischt. Und in dieser Situation pennt er wieder. Aber das ist eine andere, das ist eine besondere Situation. So die Nacht vor seiner Hinrichtung. Er war angekettet zwischen zwei Soldaten und menschlich gesehen gab es überhaupt keine Hoffnung. Was, und hättet ihr geschlafen in der Situation? Wie konnte Petrus da pennen? Wie hat Petrus diesen Frieden gehabt, dass er da schlafen konnte? Und er hat völlig auf Gott vertraut. Er hat geruht in Gottes Plan, in seinem Willen, in seiner Souveränität. Er hat gewusst, Gott sitzt am Thron und er kennt meine Situation und nichts ist schwierig für ihn. Und Petrus wusste, der Herr kann mich befreien, wenn er das will. Er hat es schon einmal erlebt, in der Apostelgeschichte 5 haben wir das gesehen, wo die Apostel vom Hohen Rat gefangen genommen waren im Gefängnis und ein Engel des Herrn hat sie freigelassen. Darüber hinaus wusste Petrus auch, dass der Herr noch nicht mit ihm fertig war. Der Herr hat ihm, Jesus selbst hat ihm in Johannes 21 eine wunderbare Verheißung gegeben. Hat gesagt, Petrus, du wirst als alter Mann gekreuzigt werden. Darin hat er geruht. Er wusste, der Herr ist schon nicht fertig mit ihm. Hat nicht gewusst, wie und wann Gott ihn befreien wird. Aber er wusste, Gott hält sein Wort und er hat auf ihn Vertrauen. Er hat gepennt. Hier zwischen den zwei Soldaten. Wie schlaft ihr so? Gibt es irgendwas, was euch den Schlaf raubt? Vielleicht, wo du sagst, ich bin in einer unmöglichen Situation, ich werde damit nicht fertig, ich weiß nicht, wie das ausgehen soll. Ich weiß, ich sehe keinen Ausweg. Paulus schreibt im Philipperbrief, in Kapitel 4, im Vers 7, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, sorg dich nicht. Sag Gott das, was dich beunruhigt, und vertrau ganz auf ihn. Er sitzt auf dem Thron, er ist bei dir, er meint es gut mit dir, er ist besorgt um dich. Jesus hat gesagt, nicht ein Sperling wird vom Himmel fallen ohne euren Vater. Und er hat gesagt, ihr seid viel mehr als Sperlinge, viel mehr wert. Er sagt, jedes Haar eures Hauptes ist gezählt. Und so Gott weiß, wie es dir geht. Und Gott hat die Kontrolle. Setz dein Vertrauen auf ihn und du wirst den Frieden Gottes erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Wunderbare Verheißung hier. In Vers 7, und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ich mag das, der Petrus hat so fest gepennt, dass der Engel ihm eine treten musste oder eine reinhauen musste, um ihn aufzuwecken. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Ich mag das, wie praktisch der Herr ist. Der Engel sagt, hey, zieh dir Sandalen an, zieh dir was über, jetzt erkältest du dich. Ich mag das an Gott. Gott kümmert sich um die Kleinigkeiten in unserem Leben. Gott ist echt besorgt um uns. Viel mehr, als wir je glauben. Gott ist interessiert an uns. Gott mag uns. Gott liebt uns. Und es liegt ihm an uns. Es besorgt für uns. Vers 9, und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst auftat, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Ich mag, wie natürlich das Übernatürliche für die ersten Jünger war. Der Petrus war nicht überrascht, dass ihn ein Engel befreit hat. Hat einfach Gott vertraut, und das Wirken Gottes, das war ganz normal in seinem Leben. Wir sehen noch ein weiteres Prinzip hier. Der Petrus ist nicht nur einfach da gesessen und hat geträumt von seiner Befreiung, wie der Engel zu ihm spricht. Und ist da gesessen, hat geträumt und hat nichts getan. Nee, der Petrus, er war sich nicht sicher, ob das echt war, was er da gesehen und gehört hat, aber trotzdem ist er aufgestanden und hat gehandelt. Ich denke, ein wichtiges Prinzip. Wir sitzen oft da, wir hören eine Bibelstunde, irgendjemand spricht eine Prophetie aus, eine Ermahnung, und wir hören uns das an, wir nicken mit dem Kopf, wir machen uns Notizen, aber das war's, wir handeln nicht weiter. Oder der Herr spricht was zu unserem Herzen. Und wir sitzen da, wir überlegen, ob das echt war, wir sind uns nicht sicher, ob es wirklich der Herr war, und wir zögern und wir tun nichts. Wir versäumen das, was Gott tun will oft. Riskier was. Mach Schritte im Glauben. Wenn Gott dir was aufs Herz legt, wenn er zu deinem Herzen spricht, dann mach einen Schritt. Geh raus, mach das. Riskier was. Manchmal machen wir einen Schritt und wir finden raus, na, das war nur eine Vision oder war nur ein Traum oder das sind die Pizza vom letzten Abend. Und das ist okay. Ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, Fehler zu machen beim Herrn. Der Herr versteht uns. Der Herr schätzt es, wenn wir ihm so vertrauen, dass wir Schritte im Glauben machen. Okay, und wenn es nicht er war, dann ist es okay. nichts passiert. Aber ich glaube, der Herr will nicht, dass wir eingesperrt sitzen in unserer Zelle und da sitzen und träumen und nachdenken und sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Und nicht reagieren auf das, was der Herr zu unserem Herzen spricht. Weil dann werden wir nie erfahren, wie Gott wirkt. Wenn wir immer zu viel Angst haben. Also mach Schritte im Glauben, tu das, was du tun kannst, und der Herr tut das Übernatürliche, der Herr tut den Rest dann sowieso dazu, das ist sein Job. Vers 12. Die Geschichte wird immer besser, ich mag das echt. Das Kapitel 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Das Haus der Maria, die Tante des Barnabas, wissen wir auch im Kolosserbrief aus dem 4. Kapitel, und die Mutter des Markus oder des Johannes, der den Beinamen Markus hat. Und sie sind versammelt und beten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Ich liebe die Geschichte. Die Leute beten da, das Gebetsanliegen steht draußen, klopft an der Tür und sie machen nicht auf, sie glauben nicht. Könnt ihr euch die vorstellen? Sind da beten, Herr, bitte rette den Petrus im Namen Jesu. Und dann kommt die Rode herein, die Magd, und sagt, Petrus steht vor der Tür. Ah, du spinnst. Rode, oh Herr, wir beten um deinen Segen für den Petrus. Bitte rette den Petrus. Ist witzig. Petrus konnte aus dem Gefängnis raus, aber er konnte nicht ins Gebetstreffen rein, wo die für ihn gebetet haben. Hatten nicht gerade den großen Glauben, dass der Herr Gebete hören würde. Aber sie waren gehorsam. Sie haben nicht den riesen Glauben gehabt, aber sie waren gehorsam und haben gebetet. Und das ermutigt mich. Der Herr reagiert auch auf Gebet, auch wenn wir nicht so den großen Glauben haben. Jesus hat gesagt, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, dann könnt ihr Berge versetzen. Und ein Senfkorn ist nicht sehr groß. Also sei gehorsam, bet auch, wenn du nicht den großen Glauben hast. Fang an zu beten, bevor alle Zweifel ausgeräumt sind. Und der Herr wird reagieren. Ich meine, der Herr kennt uns. Der Herr ist vertraut mit uns. Er ist nicht abhängig von uns. Er will einfach, dass wir gehorsam sind, dass wir mit ihm reden. Dass wir ihm unsere Anliegen bringen und wir treu sind. Und dann tut er den Rest. Sehr ermutigend. Gott ehrt auch den kleinen Glauben. Und sie beteuerte, dass es so sei, sie aber sprachen, es ist ein Engel. Was hättet ihr gemacht, wenn ich da gesessen wäre und die sagen, hey, das ist ein Engel. Ich wäre aufgestanden, wäre zur Tür gerannt, hätten wir den Engel angeschaut. Meine, hey, kommt her, schaut euch das an. Aber die sind nicht mal aufgestanden. Diese frühen Gläubigen in der Urkirche, die waren so vertraut mit Engeln, das war so normal für sie. Das Übernatürliche war so gewöhnlich. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, aufzustehen. Ah, es ist ein Engel. Stimmt.
Vielleicht war das ein Anfänger.
Vielleicht waren sie nicht die großen Denker. Ich glaube, wenn der Herr unsere Augen öffnen würde für die geistliche Welt, wir wären erstaunt, was vorgeht. Was jetzt hier in diesem Raum vorgeht. Ich glaube, wir wären erstaunt. Wir würden die Engel sehen, die um uns herum sind, die uns beschützen. Wir würden sehen, dass wir nicht allein sind. 2. Könige im Kapitel 6 sehen wir dieses Ereignis, wo die Aramäer Krieg führen gegen Israel. Und der Prophet Elisa, der verrät die Pläne der Aramäer. Der Herr zeigt ihm das immer im Voraus und er sagt dem König weiter. Und die Aramäer, die sind frustriert. Und sie sagen, okay, lass uns den Elisa ergreifen. der zerstört immer unsere Pläne. Und so kommen sie mit Kriegswagen und dem ganzen Heer um die Stadt, wo sich der Elisa aufgehalten hat. Und der Diener des Elisa, der Gehasi, glaube ich, war sein Name, Gesundheit, der hat die Panik bekommen. Der hat das Heer um die Stadt rum gesehen und hat gesagt, was sollen wir tun? Und Elisa hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und dann hat Elisa gebetet, dass der Herr die Augen seines Dieners öffnet und hat ihm die Augen aufgemacht und er hat gesehen diese ganzen Engel um sie herum in den feurigen Streitwagen, in den feurigen Pferden. Wir sehen bei Jesus im Garten Gethsemane, als sie ihn gefangen genommen haben, hat Jesus gesagt, wenn ich wollte, ich könnte 12 Legionen von Engeln zur Hilfe rufen. Eine Legion hat 6.000 Mann. Was wären das? 72.000 Engel. Ich meine, da geht was ab im geistlichen Bereich. Und ich glaube, wenn wir sehen könnten mit den Augen des Glaubens, was wirklich im geistlichen Bereich um uns abgeht, dann wären wir auch nicht besorgt, wie der Elisa. Dann hätten wir keine Angst. Wir würden sehen, dass die Engel mit uns sind, dass die Engel um uns herum sind. Die Engel sind da. Die beobachten uns. Lernen von der Gnade Gottes. Schauen uns an und sagen, ich kapiere das nicht, dass Gott diesen Menschen so gnädig ist. Das gibt's doch nicht. Gott ist so gut. Gott ist so gnädig, so barmherzig. Hebräerbrief sagt uns, dass die Engel dienende Geister sind. Ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen. An uns. Und so die Engel sind mit uns, die Engel sind um uns. Der Heilige Geist selbst ist in uns. Epheserbrief sagt uns, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt jetzt in uns. Mit derselben Kraft. Und Gottes Hand ist mit uns. Kein Wunder, dass Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel schreibt, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Petrus im Vers 16 aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber aufgetan hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Der Jakobus hier ist der Halbbruder von Jesus. Der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Derjenige, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Vers 18. Sohn von Josef und Maria. Jesus war nur der Sohn von Maria, empfangen durch den Heiligen Geist. Deswegen. Der Josef hatte einfach nichts damit zu tun. Deswegen. Vers 18. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl sie abzuführen. Das heißt zur Hinrichtung. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Nach dem römischen Gesetz, wenn einer Wache der Gefangene entwischt, musste die Wache dasselbe Urteil erleiden wie der Gefangene oder der Verurteilte. Das war in dem Fall das Todesurteil. Also lässt Herodes Agrippa die Wachen hinrichten und dann war er erstmal reif für einen Urlaub und ist nach Caesarea gegangen. Das war eine wunderschöne Stadt oder ist noch immer eine schöne Stadt am Mittelmeer. Es gibt auch ganz tolle Ausgrabungen dort, habe ich gelesen. Vers 20, er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. Tyrus und Sidon, das waren zwei Städte nördlich von Caesarea, im Gebiet des heutigen Libanon. Das waren unabhängige Städte, aber sie waren abhängig von den Weizenlieferungen aus Galiläa, also aus dem Gebiet von Herodes. Und die haben einen Handelsboykott befürchtet, die waren abhängig mit ihren Lebensmitteln von dem Herodes. Und so haben die vielleicht den Blastus, den Kämmerer des Königs, bestochen. Wissen wir nicht, auf jeden Fall hat er ein Treffen arrangiert mit dem Herodes. Josephus sagt uns, dass dieses Treffen im Amphitheater in Caesarea stattgefunden hat. Das ist am Strand und das gibt es noch heute. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Das kann man heute noch besuchen, denselben Ort, wo das hier geschehen ist. Vers 21, und an einem festgesetzten Tag, Josephus sagt uns, dass es ein Festtag zu Ehren des Kaisers Claudius war, an einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Die königlichen Kleider, die waren aus Silberfäden, aus reinen Silberfäden gewoben, und wir können uns vorstellen, wie die in der Sonne geleuchtet und geglitzert haben. Und er ist auf dem Thron gesessen und hat hier eine politische Ansprache gehalten an diese Leute. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Na, die waren abhängig von ihm, haben sich ein bisschen reingeschleimt. Vers 23, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verschied er. Josephus berichtet uns, der jüdische Historiker, dass Herodes sofort zusammengebrochen ist unter Bauchschmerzen, die von Würmern verursacht waren. Lukas ist ein Arzt, deswegen schildert er uns hier die Details. Das war offensichtlich interessant für ihn. Also ist zusammengebrochen und 5 Tage später ist er gestorben im Alter von 54 Jahren. Das war im Jahr 44 nach Christus. Und auch dieses Ereignis ist also auch historisch belegt, nicht nur hier in der Bibel, sondern auch von dem jüdischen Historiker Josephus. Und so, statt dass der Petrus von Herodes umgebracht worden ist, ist Herodes von Gottes Petrus umgebracht worden. Vielleicht sogar durch denselben Engel, der den Petrus befreit hat. Warum hat der Herr den Herodes getötet? Vers 23 gibt uns die Antwort. Weil er sich als Gott verehren ließ. Er schlug ihn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Ich glaube, es ist eine Lektion, wie wichtig es ist, Gott die Ehre zu geben, Gott zu erheben, Gott zu preisen, nicht Ehre oder Preis auf sich selbst zu ziehen. Jesaja 42,8 sagt der Herr, ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Warum will Gott, dass wir ihn ehren, dass wir ihn preisen, dass wir hier sitzen und Lieder zu ihm singen, wie wunderbar er ist, wie dankbar wir sind, was er für uns getan hat. Hat Gott einen angeschlagenen Selbstwert? Ich meine, ist nicht Gott nicht sicher in dem, was er ist? Hat er vielleicht so einen Ego-Trip, dass wir hier sitzen müssen und ihn erheben und ihn preisen? Braucht Gott es, dass wir sein psychologisches Bedürfnis befriedigen? Nein. Wir wissen alle, dass es nicht so ist. Gott braucht uns nicht. Gott ist ganz gut ausgekommen, die letzten 100.000 Trillionen von Jahren ohne uns. Gott hat perfekte Liebe, hat perfekte Gemeinschaft in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist sich völlig sicher in sich selbst. Gott ist völlig erfüllt in sich. Gott braucht uns nicht. Er liebt uns, er mag uns, er schätzt es, wenn wir ihn preisen und ihn erheben, aber er braucht uns nicht. Gott braucht es nicht, dass wir ihm Ehre geben oder dass wir ihm Lobpreislieder singen oder ihm danken, aber wir brauchen das. Wir brauchen das. Das ist so eine Entwurmungskur für uns. Das sind die Würmer, die wir so in uns haben. Das sind Angst, Sorgen, Probleme, die an uns nagen, wie diese Würmer negative Ausrichtungen in unserem Leben. Und wenn wir Gott preisen, wenn wir uns auf ihm ausrichten, dann bekommt unser Leben, die Dinge, um die wir besorgt sind, eine neue Perspektive, die richtige Perspektive. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir irgendwann mal Magengeschwüre. Philipper 4,7, wir haben das heute schon gelesen. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Jakobus schreibt uns im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Wir können alles von Gott erwarten, nicht auf unser eigenes Ringen vertrauen, sondern auf Gott, von ihm erwarten, ihm vertrauen für unser Leben. Und wir können ihm danken für alles, weil er es gut mit uns meint. Und eigentlich, der Herr sagt uns das im 1. Thessalonicher 5,18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Moment mal, Herr, in allem? Ich habe nie verstanden, wie das funktionieren soll. Dass man in allem Dank sagen kann. Bis ich Römer 8,28 gelesen habe. Das ist ein Vers, den wir schon auswendig können, oder? Römer 8,28. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Deswegen können wir dem Herrn Danke sagen für alles, weil wir wissen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken für uns. Ich kann ihm sogar für die schwersten, für die furchtbarsten Dinge in meinem Leben danken. Weil ich weiß, er wird es zum Guten, er wird es letztendlich zum Segen verwenden für mich. Wir können ihm vertrauen. Gehst du durch eine schwere Zeit? Dann preis den Herrn, dank dem Herrn. Das wirkt, das verändert was. Ich kann mich erinnern, ich habe das zu einigen der schwierigsten Zeiten in meinem Leben praktiziert. Wo ich einfach digital genommen habe und gesagt habe, Herr, mir geht's dreckig, ich verstehe nicht, warum mir das passiert, warum das in meinem Leben so geht. Ich fühle mich nicht danach, Herr, aber ich werde dich preisen. Ich will dich preisen, Herr. Und der Herr ist würdig. Der Herr ist würdig, dass wir ihn preisen. Wegen dem, wer er ist. Allein deswegen haben wir jeden Grund, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Und was er für uns getan hat. Und wenn nichts anderes hinhaut in meinem Leben, allein das, was Jesus für mich getan hat, ist genug, dass ich ihn anbete, dass ich ihn preise. Hey, er hat mich erlöst. Er hat mich geliebt. Er hat mich zu sich gezogen. Allein das, was er schon für mich getan hat, ist genug, ihn anzubeten und ihn zu preisen. Ich kann mich erinnern, ich bin oft unter Tränen dagesessen und habe den Herrn gepriesen. Aber wisst ihr, was das verändert, was in unserem Herzen, in unserer Perspektive. Das ist, was passiert. Dasselbe wie in dieser Geschichte von einem Piloten. Zu der Pionierzeit im Flugzeugbau. Der ist mit einer Propellermaschine, mit seiner alten Propellermaschine rausgeflogen, über den Pazifik wollte der fliegen. Und er war schon weit draußen, etwa nach einer Stunde. Und plötzlich hat er dieses Geräusch gehört, was ihn sehr beunruhigt hat, dieses Geräusch hinter ihm. Das ist aus dem Sicherungskasten hinter ihm gekommen. Und ihm ist bewusst geworden, irgendwo auf dem Flughafen ist offensichtlich eine Ratte da reingekrochen, dort hinten, wo er dazukommt, und war gerade dabei, an irgendwelchen Kabeln zu nagen. Und er hat gewusst, hey, ich bin so gut wie ein toter Mann. Irgendwann wird dieses Vieh ein wichtiges Kabel durchnagen und der Motor wird absterben und ich fahre runter in den Atlantik und dann ist es vorbei mit mir. Und dann hat er sich an das erinnert. Hat das Flugzeug hochgezogen und ist im Steigflug hinaufgegangen. Höher und höher und immer höher. Bis der Sauerstoff dünn geworden ist. Und er hat seine Maske genommen, hat Sauerstoff geatmet. Und irgendwann hat dieses Nagen hinten aufgehört. Und die Ratte war tot, ist erstickt. Was frisst dich auf? Was sind die Probleme, die an dir nagen? Geh in den Steigflug wie der Pilot. Bring diese Ratte höher hinauf. Wie kannst du das tun? Indem du den Herrn anbetest, indem du den Herrn preist, indem du dich auf ihn ausrichtest, indem du ihm Danke sagst. Auch wenn du es nicht verstehst. Diese Ratte, diese Probleme, die können nicht überleben in der Atmosphäre von Lobpreis und von Dank. Es gibt uns eine neue Perspektive, da können wir wieder atmen und da kommt dieser Friede Gottes, ja, das Verstehen übersteigt. Es kommt nur, wenn wir uns auf den Herrn ausrichten. Ihm danken, ihm preisen, ihm vertrauen. Nichts, was wir produzieren können aus uns selbst. Vers 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Wir haben gesehen, wie das Evangelium nach Jerusalem gekommen ist, wie sie das Evangelium verkündigt haben in Judäa und in ganz Samaria. Nächste Woche werden wir sehen, wie das Evangelium in die ganze Welt hinausgeht. Wo die Gemeinde in Antiochien den Barnabas und den Saulus aussenden zur ersten Missionsreise. Lass uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen für das, wer du bist. Und dafür wollen wir dich anbeten, Herr, und dich preisen heute Abend. Herr, wir haben allen Grund, dir zu danken, dich zu preisen, dich anzubeten. Du bist ein wunderbarer Gott. Du liebst uns, Herr, und du hast so viel für uns getan, Herr. Ich danke dir für die Erlösung, für das Kreuz. Für diese vielen kleinen Liebeserweise, Herr, die du uns täglich schenkst. Ich bitte dich, Herr, mach du uns zu Menschen, die dich preisen und dir danken, Herr, egal was um uns geschieht. Herr, die mit ganzem Herzensentschluss an dir festhalten, mit ganzem Willen und ganzem Herzen und allem, was wir sind. Du bist es wert, Herr. Nichts anderes auf der Welt wäre es wert, dass wir dafür leben. Nur du. Und ich danke dir, Herr, für dieses Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen, dass wir nicht irgendwelchen Götzen nachrennen müssen, sondern dass wir dich kennen dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Ich bitte dich, Herr, mach du uns zu Menschen wie den Barnabas, die ermutigen, die für andere da sind, die praktisch trösten, ermutigen. Mach uns auch zu Menschen des Gebets. Und Herr, zieh uns einfach ganz nah zu dir. Ich bete auch für alle, die heute nicht da sind. Herr, zieh du sie ganz nah zu dir. Und ermutige du sie, Herr, tröste du sie, stärke sie, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Du bist ein guter Gott. Du hast gute Pläne für unser Leben und dafür danken wir dir. Und dafür beten wir dich an, für das, wer du bist, Herr. Und für das, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen. Meinem Leben.
Bye. Thank you.
gut, dich zu preisen, Herr. Es ist gut, in deiner Gegenwart zu sein. Herr, stärkt uns alle für die nächste Woche, für jeden Einzelnen mit deinem Heiligen Geist. Und rüst uns zu, Herr, deinen Zeugen zu sein.